Ja, in dieser heutigen Podcast-Folge habe ich eine Interview-Gästin, nämlich Katharina Kühtreiber, und gemeinsam sprechen wir über Ernährung und Essverhalten in den Wechseljahren. Bleib dran, es wird super spannend. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Die Wechseljahre, ja, das ist ein total spannendes Thema und da tauchen auch immer wieder Fragen dazu auf. Gerade auch, was das Thema Körpergewicht und Ernährung betrifft. Und deshalb machen wir heute eine Special-Folge dazu. Mir gegenüber sitzt Katharina Kühtreiber. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Cornelia. Danke für die Einladung.
Ja, willkommen zum zweiten Mal in dem Podcast eigentlich. Also nicht eigentlich, du warst ja schon mal da. Stimmt. Aber damals haben wir über ein ganz anderes Thema geredet, ist schon ein bisschen länger her. Und in den letzten Jahren hast du dich auf ein ganz anderes Thema gestürzt. Und ich fand das sehr spannend. Du hast dich auf Wechseljahre spezialisiert.
Genau, also das intuitive Essen oder Essverhalten mit dem Thema Frauengesundheit, Zyklusbeschwerden und halt Wechseljahre kombiniert in dem Sinn. Mhm. Ja, vor allem, weil halt gerade diese Zeit der Wechseljahre so eine spannende ist, wo sich ganz, ganz viel verändert und wo ganz lang oder eben dieser Ernährungsaspekt einerseits nicht unbedingt berücksichtigt wird oder wurde, beziehungsweise halt ganz, ganz viele Mythen herrschen und halt, ja, wie es halt oftmals ist im Ernährungssektor, ganz, ganz viele unterschiedliche, unter Anführungszeichen selbsternannte ExpertInnen halt auch, ja, ihren Senf dazugeben.
Ja, so wie überall, oder? Ja. Ich finde es total spannend. Warum hast du dir das Thema ausgesucht? Weißt du, ich denke mir so, okay, jetzt, ich bin, wie alt bin ich dann? Ich bin so Mitte, Ende 30 und für mich ist das Thema Wechseljahre voll weit weg eigentlich. Mhm. Ich denke, habe ich noch lang, und ich finde das total spannend, dass du dich damit beschäftigst. Und ich glaube, du bist wahrscheinlich auch einer der wenigen, oder? Die das machen.
Jein, ja. Also es wird zwar, oder in meiner Bubble gefühlt, wird es jetzt immer mehr, aber grundsätzlich glaube ich, ja, gibt's eher noch wenige, die sich auf das Thema spezialisieren, sag jetzt mal. Mhm. Und ja, ich war ungefähr wahrscheinlich so alt wie du, also ich bin jetzt 42, aber ich war ungefähr wahrscheinlich so alt wie du, als ich grundsätzlich einmal damals aufgrund von heftigen Schmerzen mir angefangen habe, mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen, und habe halt da ein Buch gelesen und bin halt dann irgendwie über dieses eine Buch dann irgendwie halt auf ein nächstes Buch gekommen, wo es eben um die Wechseljahre gegangen ist. Und das eben, ich habe auch immer so gedacht, na, Wechseljahre, das ist was, das interessiert mich dann mit 50 oder so, wenn überhaupt. Also das ist sowas für, unter Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, die alte Frau, ja, aber nichts für mich. Ich bin, keine Ahnung, was ich damals war, 37 oder so. Das ist ja noch eben weit entfernt. Und dann habe ich das gelesen und habe gelernt, dass wir die ersten Hormonumstellungen so ab 38, 40 stattfinden.
Was? Okay.
Genau, das war also meine, haben wir gedacht, oh, okay, gut, das ist ja dann nicht mehr so weit entfernt. Und spannenderweise, ich bin dann in dieses Thema eingetaucht und ich mir gedacht, das ist eben so wahnsinnig interessant und so wichtig, dass wir darüber wissen, ja, und nicht eben erst glauben, okay, das interessiert mich dann mit 50, weil wir uns halt auch eben, je mehr ich weiß und je besser ich informiert bin, desto besser, unter Anführungszeichen, kann ich halt auch so eine Lebensphase meistern in dem Sinn, ja. Ich muss jetzt keine Wissenschaft draus machen und ich muss jetzt auch nicht sagen, ja, jede wird da sich durchquälen, ja, jede menstruierende Person, aber grundsätzlich einfach halt zu wissen, was sich da tut. Und ganz spannend, so wie du jetzt gerade gesagt hast, dass ich mich halt auf das spezialisiere, weil ich habe halt dann damals hab ich gesagt, okay, das ist so ein Thema, das interessiert mich, und eben, da gibt's nicht viel dazu, aber wir haben in der Ausbildung nicht so viel dazu gelernt, und ganz, ganz viele, vor allem Frauen, haben dann zu mir gesagt, ja, aber du bist ja noch viel zu jung dafür, wieso interessiert dich das?
Ja, eben, ja.
Und ich habe dann gesagt, naja, also einerseits nein, es wird bei mir auch bald soweit sein, was mich jetzt aber nicht zur Expertin schlechthin macht, aber grundsätzlich, also ich frage dann immer so, ob sie einen männlichen oder eine weibliche Gynäkologin haben. Und gerade wenn es ein Mann halt ist, dann schauen sie mir oft mit großen Augen an. Also so auf der Art, sie wollten mir halt absprechen, weil ich noch nicht im Wechsel bin, kann ich ja nicht darüber sprechen.
Ach so, aber...
Aber okay. In dem Sinn, wenn ich jetzt eben zu einem eben Gynäkologen gehe, der hat ja grundsätzlich auch nicht unbedingt...
Der hat gar nichts damit zu tun.
Oder sonstiges.
Und spricht auch drüber. Okay.
Aber den wird es nicht abgesprochen. Ja. Aber das habe ich eben total interessant gefunden.
Das stimmt, ja. Ja, es ist generell, so wie du gesagt hast, du hast dich mit deinem Zyklus beschäftigt dann und mit diesem Thema, weil du Probleme hattest. Und ich glaube, das ist generell ein Thema in der Frauengesundheit, würde ich jetzt so meinen, dass wir Frauen uns ja gar nicht mit dem auseinandersetzen, was Frau ausmacht. Mhm. Und die meisten, glaube ich, beginnen dann halt so, wenn ein Kinderwunsch da ist oder so, dass man sich so ein bisschen damit beschäftigt, was passiert da eigentlich. Aber, also ich meine, ich habe das nie irgendwo gelernt. Ja. Ich hatte in der Schule nie was dazu und dann bei den Wechseljahren, ich habe mir vorher gerade überlegt, was sind die ersten 5 Dinge, die mir dazu einfallen?
Schieß los.
Ja, wirklich?
Ja.
Gott, Triggerwarnung. Okay, Hitzewallungen, schlecht schlafen. Mhm. Für viele Frauen ist dann, also das, was ich im Kopf hatte, war so, bin ich dann noch Frau? Also so dieses Identitätskrise so ein bisschen. Mhm. Ja, Schwitzen habe ich schon gesagt. Mhm. Und keine Menstruation mehr. Mhm. Ah ja, und weniger essen müssen. Mhm. Und schneller zunehmen.
Ja.
So, das sind die Dinge, die ich mit dem Wechsel verbinde. Mhm. Und ich finde es total schade und ich freue mich, dass du heute da bist und wir darüber reden können. Also die erste Frage, die, glaube ich, allen brennt, ist ja tatsächlich diese Frage, was verändert sich da wirklich? Und gerade im Zusammenhang mit dem Thema Essen und Ernährung auch.
Ja. Also vorweg muss ich dir... Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, gratulieren, aber ich kann dich beruhigen. Was du jetzt diese 5 Dinge aufgezählt hast, ist so der Klassiker, unter Anführungszeichen, oder sind diese klassischen Schlagwörter oder Fragen oder Mythen, die wir halt irgendwie damit verbinden. Ja? Mhm. Weil eben, an was denken wir irgendwie, wenn Frau im Wechsel ist? Eben so dieses, boah, mir ist heiß und jetzt schwitze ich irgendwie. Mhm. Eben, ich schlafe schlecht und also genau das, was du aufgezählt hast. Was oft mal noch dazu kommt, ist so diese Stimmungsschwankungen, dass man irgendwie vielleicht so zur unter Anführungszeichen zur Furie wird oder so. Ja.
Ah, okay.
Mhm. Das ist auch manchmal so, was nur oft oder oftmals eben kommt. Und ja, das ist halt einerseits, weil wir halt eben oft nur das mitbekommen, ja, dass wir halt das damit mit diesem Bild verbinden. Und das stimmt auch schon zum Teil, also dass eben Hitzewallungen ein Thema sein können, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen etc. Aber eben die Sache ist, dass das ja aufgrund, also grundsätzlich ist ja unsere Fruchtbarkeit endend, ja. Das heißt, die nimmt ab und dann irgendwann eben werden auch entsprechend, weil halt keine Eizellen, keine Follikel mehr da sind, entsprechend halt auch nicht mehr die entsprechenden Hormone gebildet, ja. Mhm. Und das kann ja natürlich schon mal so eine Sache sein, weil du gerade vorher gesagt hast, von Kinderwunsch oder eben dieses mein Bild der Frau. Mhm. Bin ich denn dann noch Frau, wenn ich eben keine Kinder mehr kriegen kann?
Das würde mich... Das war da wehrt sich in mir alles, weil du es gerade gesagt hast.
Ja, ich weiß, also ich habe das jetzt nicht so, vielleicht dann nur dazu, also nicht jetzt, dass das meine Idee davon ist, aber einfach eben, weil ja die Natur ist ja, für die Natur ist unser die größte Aufgabe eben, dass wir uns fortpflanzen und das endet halt jetzt.
Ja, aber in Gesellschaft ist das ja auch so. Was?
Absolut.
Du willst keine Kinder? Was? Du hast keine Kinder?
Genau. Oder halt auch dieses, du bist 40, naja, jetzt musst du aber schauen, oder 35 oder wie auch immer. Ja. Also einen netten Ausdruck letztens gehört von die geriatrische Schwangere.
Was?
Ab 35 oder so. Also ja, das wäre gleich ein anderes Thema, ja.
Ja.
Aber eben, also das ist so mal diese Sache von wegen Fruchtbarkeit endet und deshalb eben so, wer bin ich dann noch? Mhm. Ja? Männer haben das Thema nicht unbedingt. Ja.
Mhm.
Und eben aufgrund dessen, dass es dann zu Hormonschwankungen kommt, beziehungsweise eben, dass die Hormone halt nach und nach sich halt verabschieden in dem Sinn, aber das halt nicht kontinuierlich tun, sondern halt das Progesteron ist das erste Hormon, das Schwankungen unterliegt und dann kommt halt das Östrogen nach. Ja.
Okay, erklär uns mal kurz, was sind das für Hormone?
Also Östrogen, Progesteron, Testosteron sind eben so diese Haupthormone, die an unserem Zyklus beteiligt sind. Ja. Östrogen ist jetzt so ein bisschen pauschal gesagt in der ersten Zyklushälfte vorrangig oder dominanter und Progesteron in der zweiten. Das Progesteron wird ja nur Gelbkörperhormon genannt, weil es eben auch aus dem Gelbkörper dann gebildet wird. Aber, und eben, und das Östrogen ist so, wenn man so ein bisschen verteilt auf Aufgaben, ist so das Östrogen eher so dieses typisch Frau-Hormon. Wir kümmern uns um alle. Das ist ja dann zuständig, dass wir unsere weiblichen Kurven ausbilden sozusagen und so weiter. Also das ist so dieses typisch Frau-Hormon in dem Sinn, dass wir uns eben also Nest bauen etc. Und dann haben wir das Progesteron, das eher so das Entspannungshormon ist und das Entwässerungshormon, was dann auch ganz wichtig ist eben, gerade also vor dem Wechsel schon bezüglich, ja, kurz, also in der zweiten Zyklushälfte oder in dieser, die Tage vor der Menstruation, dass wir eben das Gefühl haben, aufgeblähter zu sein, beziehungsweise eben auch möglicherweise eben gereizter sind, weil wir halt auch nicht mehr so gut entspannen, ja, und möglicherweise auch nicht so gut schlafen können.
Ja. Das ist, weil das ansteigt.
Weil das sinkt.
Weil das sinkt.
Weil das Progesteron sinkt und dadurch haben wir eben nicht mehr genug von diesem Entspannungshormon da, ja. Und das ist dann eben das erste Hormon, das in den Wechseljahren sinkt. Das heißt, was oft dann eben Frauen mitbekommen, ist so, okay, ich habe jetzt nicht Schlafstörungen Tag, also jede Nacht wache ich auf, aber ich merke vielleicht, stimmt, ich schlafe nicht mehr so gut oder ich bin manchmal gereizter, das war ich früher nicht oder so. Ja? Oder eben dieses, oh, ich habe irgendwie auf einmal gefühlt, ich habe nichts an meiner Ernährung geändert und trotzdem, oder Bewegungsverhalten, und trotzdem auf einmal habe ich das Gefühl, dass sich mein Körper verändert hat. Und das kann zum Beispiel auch mit so Wassereinlagerungen einhergehen.
Du meinst, dass man das Gefühl hat, dass man jetzt zugenommen hat?
Genau.
Also eigentlich mache ich alles so wie vorher.
So ist es.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, plötzlich nehme ich zu.
Genau.
Das sagen ja auch viele, oder?
Genau.
So im Wechsel nimmt man viel leichter zu, sagen dann viele.
Ja, und das ist ja oftmals dieser Mythos oder diese Aussage, boah, mit 40 jetzt musst du schauen, dass du nicht zunimmst, weil jetzt kriegst du das nicht mehr runter.
Ja.
Und wie gesagt, und durch diese, ich habe jetzt nur ein paar so Veränderungen angesprochen oder Auswirkungen, und das ist ja eine Vielzahl von Symptomen, ja, die auftreten können, aber nicht müssen. Nicht, weil du vorher gesagt hast, eben, ich schwitze, ich schlafe nicht gut. Das kann sein.
Muss aber nicht,
ja. Wir wissen auch, also es gibt immer so diese Drittelregelung, unter Anführungszeichen. Ein Drittel der Frauen geht so gut, also die geht einfach durch diese Hormonumstellung. Und ja, mit fast keinen Symptomen oder leichten Symptomen. Ein Drittel geht durch mit leichten bis mittleren Symptomen. Da geht es mit so, ich sag's mal, Lebensstilveränderungen. Ich kann vielleicht mit Phytotherapie mir helfen, also irgendwie mit pflanzlicher Unterstützung. Und ein Drittel ist aber, ja, die haben halt schwere Symptome, wo man wirklich sagt, die Lebensqualität ist schwer eingeschränkt, wo man dann eben möglicherweise auch mit diesen sogenannten Hormonersatztherapie arbeitet. Ja. Und wir wissen aber nicht, in welches Drittel falle ich jetzt. Ja. Es gibt immer wieder, man sagt, so ein bisschen eine Tendenz, wenn man vielleicht Mama, Oma, weibliche Verwandte irgendwie fragt, also nahe Verwandte, jetzt nicht die Urstrumpftante, aber trotzdem, dass ich so sagen kann, okay, wie ist denn dir gegangen? Ja.
Okay, und das ist dann
eine Möglichkeit.
50-50, ja, aber es könnte sein, dass es mir dann auch so geht. Okay.
Genau.
Du, darf ich nochmal zurückgehen?
Ja,
Östrogen und Progesteron, hast du gesagt. Und das sinkt vor der Menstruation. Und du hast, das ist so für Entspannung zuständig.
Das Progesteron, genau.
Progesteron, ja. Hat es dann auch was damit zu tun, dass viele kennen ja das vor der Menstruation, dass man gesteigerten Heißhunger hat. Und so weiter, hat das mit dem Progesteron dann zu tun? Und wie verändert sich das dann im Wechsel?
Ja, also grundsätzlich genau. Also dadurch das Progesteron, dadurch, dass das sinkt, wir haben ja dann diese, was du jetzt ansprichst, ist so diese klassische PMS-Phase, wird es genannt. Also wenn das prämenstruelle Syndrom auftritt. Und das kann ja eben, dass wir sagen, okay, die Tage vor der Menstruation haben wir eben vermehrt Heißhunger, wir fühlen uns eben nicht so gut, wir haben eben Stimmungsschwankungen, wir sind gereizter etc. Ja, was Frauen dann oftmals...
Ich dementiere das alles, ich finde, das stimmt alles bei mir gar nicht.
Ja, und eben, und wir sind halt, wie gesagt, das ist halt, gibt es halt interessanterweise unterschiedliche Ausprägungen von diesem PMS-Syndrom. Ja, und die interessante Sache ist jetzt eben, dass wir aus kleineren Studien wissen, dass eben unser Energielevel sinkt und unser Energiebedarf leicht ansteigt. Mhm. Das heißt, grundsätzlich, was unser Körper ja dann uns sagt, ist eben, ich bereite mir da jetzt vor, dass ich diese, es wird ja die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut, um eine mögliche befruchtete Eizelle einnisten zu können für eine Schwangerschaft. Mhm. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann wird diese Gebärmutterschleimhaut, die extra aufgebaut wurde, abgeblutet. Das ist ja unsere Menstruation. Mhm. Das heißt, wenn man sich auch so ein bisschen hernimmt, mein Körper tut ja da auch was. Der baut da eben diese Gebärmutterschleimhaut auf. Das heißt, das ist schon mal irgendwo Anstrengung oder Leistung. Und genauso blutet er es dann ab. Das heißt, ja, er braucht wahrscheinlich auch etwas mehr. Ja. Die Sache ist halt dann eben, wie viel mehr oder was esse ich dann mehr? Ja. Also ich würde da eher tendieren dazu oder empfehlen, dass ich halt sage, okay, dann schaue ich, dass ich halt vielleicht ein größeres Frühstück habe, eine Zwischenmahlzeit einbaue, anstatt jetzt unbedingt eben zu so zum, ja, wie halt dann oft die Leute sagen, ich bin auf einmal, weiß nicht, ich brauche Schokolade ohne Ende oder so. Ja. Das heißt, dass ich da schon mal vorbereiteter bin und weiß, mein Körper, ich brauche jetzt mehr. Wir glauben ja immer, tagtäglich müssen wir unsere X-Mengen essen.
Ja.
Ich würde es Kalorien nicht sagen, aber eben so dieses Klassische, was wir immer ausgeben, das ist tagtäglich dasselbe und das ist es halt nicht.
Ja, das und kommt auch daher, oder ist das meint man auch damit, wenn man sagt, dass die Empfehlungen einfach so im Schnitt männlich sind.
Genau.
Oder? Weil, weil bei Frauen ist es, ich meine, Männer sind auch nicht diese Nulllinie.
Genau.
Aber es ist bei weiblich gelesenen Personen einfach anders, oder?
Genau.
Ja.
Genau. Also eben, dass ich sage, dadurch, dass wir eben, wie man oft sagt, zyklische Wesen sind und das einfach schwankt, dadurch schwanken halt auch unsere, ja, eben dieses Verlangen oder eben der Bedarf in dem Sinne.
Ja. Ja.
Und die Frage ist halt jetzt, und da kommt jetzt auch in dem Sinn deine Expertise auch mit rein, wie empfinde ich zum Beispiel die Menstruation? Wie geht's mir eben, wenn ich schon weiß, okay, das sind, du dementierst es, dass dieses PMS gibt?
Nein, ja, aber, nein, ich habe es nicht.
Ja. Okay, ja. Aber eben, viele sagen ja, nein, das kenne ich nicht oder eben, ja, das kenne ich sehr gut. Die Frage ist auch, okay, wie geht's mir denn damit? Ja, ist es wirklich so, dass ich sage, das sind furchtbare Tage? Wie habe ich ja gelernt, eben mit sowas umzugehen? Mhm. Also eben, wie kompensiere ich möglicherweise mit Essen? Ja? Mhm. Oder wenn ich halt jemand bin, dass ich sage, okay, ich weiß, das wären jetzt schmerzhafte Tage. Ja, ich werde jetzt dann eben, ich habe solche Schmerzen bei der Menstruation. Das heißt, dann bin ich ja nicht unbedingt jemand, der sagt, yay, jetzt habe ich gleich wieder 5 Tage irgendwie und ich blute und habe, weiß ich nicht, Sturzblutungen und Schmerzen und kann nicht schlafen und Co. Ja? Das heißt, auch da vielleicht, wie kompensiere ich es wieder? Mhm.
Dass
ich dann eher zu Heißhungerattacken oder zu eben Schokolade, Chips, Comfort Food halt tendiere. So ein bisschen, okay, wenn jetzt eh schon weiß, okay, jetzt kommt es wieder. Ja, okay, dann tue ich mir was Gutes unter Anführungszeichen und eben versuche das zu kompensieren in dem Sinne. Ja.
Das heißt, wir haben eigentlich 2 Mechanismen. Der eine Mechanismus ist biologisch, wo der Körper einfach vielleicht mehr braucht bei manchen oder generell ist es bei allen so, nehme ich an. Wenn der Körper viel arbeitet, dann hat er wahrscheinlich auch generell an
Je mehr er halt leistet Bedarf. In dem Sinn, genau. Ja.
Genau. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja Essen benutzen, um uns zu entspannen, es hilft ja auch gegen Schmerzen und so weiter, weil wir uns ja dann entspannen, wenn wir essen und entsprechende Hormone ausschütten. Ja. Das heißt, wir haben einen doppelten Effekt, der da zusammenkommen kann, ja. Aber es ist schon sehr spannend tatsächlich, weil ich das vorher gesagt habe, ne? Weil wenn man das bei sich selber nicht kennt, dann ist es das auch seltsam zu beobachten bei anderen. Weißt du, wenn dann Frauen sagen, ich habe meine Tage, ich kann nicht und du kennst das nicht, dann denkst du so, okay, also seltsam. Und kannst es halt gar nicht so nachvollziehen. Mhm. So ging es mir halt immer. Bei mir ist irgendwas durcheinander. Keine Ahnung. Das müssen wir mal persönlich erklären, was da bei mir los ist. Aber ja, okay. Mhm.
Also zu dem vielleicht, es gibt halt so dieses Spektrum, was ich jetzt auch vorher gesagt habe, von den Wechseljahren. Nicht jede menstruierende Person wird da leiden wie ein Hund, unter Anführungszeichen. Ja, sondern eben, ich kann so und so durchgehen. Ja. Natürlich ist dann auch die Frage, traue ich mich auch drüber zu reden oder glaube ich halt, das muss ich aushalten? Das ist auch so eine klassische Aussage, die ich oft von Frauen bekomme, mit denen ich zusammenarbeite, die mir dann sagen, ja, das halte ich schon aus. Wo ich mir denke, ja, die Frage ist halt, ist es für mich tatsächlich so, gering oder nicht wirklich eben irgendwie Lebensqualität einschränken, dass ich sage, ja, das kann man aushalten. Oder glaube ich nur, es aushalten zu müssen, weil eben, wie es dann oft heißt, es sind schon so viele Millionen Frauen vor uns in, durch die Wechseljahre gegangen und eben, was macht man jetzt zur Drama draus?
Ja.
Ja, schon, aber...
Wir dürfen einfach mehr drüber reden.
Wir dürfen und mehr drüber reden.
Wir tun es einfach auch.
Ja. Genau. Mhm. Und halt auch einfach Aufklärungsarbeit leisten und die Frauen halt gut oder eben weiblich gelesenen Personen, menstruierende Personen gut mit Informationen ausstatten. Mhm. Im Endeffekt muss dann eh jede für sich entscheiden, wie reagiere ich jetzt. Und eben auch mit den Menstruationsschmerzen ist es ja genauso. Ich habe lange Zeit immer auch gedacht, ja, das gehört halt dazu. Mhm. Nein, gehört es nicht dazu. Also eine schmerzhafte Menstruation, wo ich eben am Boden liege und mich winde oder Schmerzmittel brauche, um das durchzustehen, ist eben nicht ist normal.
Nicht normal, ja.
Und da, das ist mir immer so ein Anliegen. Ich kann mich unter Anführungszeichen gerne durchquälen, aber ich muss nicht. Und halt zu wissen, wie es halt oftmals so ist, wenn dann so heißt, na, das stell dir nicht so an, das sind ja nur ein paar Tage. Nein, nicht wirklich.
Ja. Also an alle, die dazuhören, egal welche Rolle sie haben, ich glaube, es ist total wichtig, darüber zu reden, oder, in der Familie. Ich hatte letztens sogar einen in einem Lehrgang Ernährungspsychologie, den ich ja leite, hatte ich zwei Männer drin. Mhm. Und da gab es diesen, ich meine, ihr von der Femme Academy macht es da auch bei Diätassistentinnen und Diätologinnen ja sehr viele Fortbildungen bietet ihr da an. Mhm. Und da haben wir einen Tag mit euch gehabt quasi. Mhm. Dabei und da war ein Mann und der hat sich dann das alles angehört, ja, von deinen zwei Kolleginnen über Zyklus und was weiß ich, was alles. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, so, wie war der Tag für dich jetzt? Ja, habe ich beide Männer gefragt. Und er hat gesagt, er findet das schockierend, weil er wusste das gar nicht, was da alles abgeht. Mhm. Und ihm tut das im Herz weh, weil er hätte sich gewünscht, dass er dafür seine Töchter mehr hätte da sein können, wenn er das alles gewusst hätte und erst jetzt versteht er, was da los ist. Das fand ich so schön.
Es ist, Madarin, läuft mir gerade einmal die Gänsehaut über den Körper, weil das wirklich total schön ist. Ja? Mhm. Also ich habe letztens auch so ein ähnliches Erlebnis gehabt beim Vortrag, wo es um Zyklus und Wechseljahre gegangen ist und dann waren 40, 50 Personen und halt, also Frauen, ein Mann. Mhm. Und der hat dann tatsächlich nur ein extra Feedback geschickt, dass es natürlich jetzt grundsätzlich ihn nicht vorrangig betrifft, aber er ist so dankbar, dass er dabei war, weil er halt auch eben Frau und Töchter hat, aber auch seine KollegInnen jetzt auch besser verstehen kann, warum die vielleicht einmal eine schnippische Antwort geben oder nicht so leistungsfähig sind, ja. Wobei, ich will jetzt natürlich auch nicht das Bild malen, dass wir nur leidend sind, ja. Aber dass man da verständnisvoller miteinander...
Es kann einfach sein und wenn man es versteht, ja.
Also eben, und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das bei uns in der Familie offener angesprochen worden wäre, ja. Nicht, ich muss jetzt nicht immer wieder das zum Megathema machen, aber halt nicht, dass ich sage, ich habe Magenschmerzen, obwohl ich mich eben wegen Regelschmerzen winde und nicht stehen kann. Ja. Mhm. Das sind so Dinge. Und wie gesagt, halt eben diese Offenheit einfach zu haben.
Ja. Voll. Ja, lass uns wieder zurückgehen zu dem Thema Wechseljahre. Da sind wir gerade ein bisschen abgekommen. Dann hört das auf, nehme ich an, die Schmerzen. Diese Phase. Okay, erzähl uns was drüber.
Also, was einmal vielleicht wichtig ist, ist auch zu wissen, ich habe vorher von Symptomen gesprochen. Dass es eben, es kursieren immer wieder so Zahlen von, es gibt 36 Wechseljahrssymptome, 42 etc. Ich will mich jetzt gar nicht auf eine Zahl festlegen, aber es sind schon einige, die auftreten können, aber nicht müssen. Mhm. Ja. Und eben, es kann zum Beispiel auch sein, dass PMS, weil wir jetzt über das gesprochen haben, dass das entweder erstmals überhaupt auftritt oder halt stärker und intensiver wird. Ja. Mhm.
Am Beginn. Oder
am Beginn oder durch die Wechseljahre durch. Also wir haben eben so, es gibt so unterschiedliche Phasen, sagt man immer, durch die Wechseljahre, wo ich am Anfang einmal die sogenannte Prämenopause habe, wo es einmal eben die ersten Hormonumstellungen sind, wo eben schon leichte Veränderungen stattfinden aufgrund dessen, dass wir nicht mehr vollständige Eisprünge haben. Ja, und somit, wenn ich keinen vollständigen Eisprung habe, kann auch das Progesteron nicht mehr entsprechend gebildet werden oder nicht mehr ausreichend gebildet werden. Und das eben geht einmal auf schlechte Laune, schlechterer Schlaf. Ich habe möglicherweise eben eine gefühlte Gewichtszunahme aufgrund der Wassereinlagerungen oder eben auch eher schmerzende Brüste oder Gelenke. Ja. Mhm. Und was auch dann interessant ist, es sind manchmal Symptome, die aber nichts jetzt in dem Sinne mit unseren weiblichen Geschlechtsorganen zu tun haben. Das heißt, es kann sein, dass vermehrt Kopfschmerzen auftreten, dass vermehrt Depressionen oder depressive Verstimmungen auftreten und eben auch Gelenkschmerzen. Und das hat man dann oftmals oder leider einige Ärzte, Ärztinnen nicht am Schirm. Und es wird jetzt bei den Gelenkschmerzen zum Beispiel eher in die Richtung von Rheuma oder so untersucht. Man findet aber nichts. Und dann wird man halt vielleicht im schlimmsten Fall heimgeschickt, so mit dem, ja, das bilden sie sich ein oder nix, so.
Ja. Und dabei ist der beginnende Wechsel.
Genau. Also, spannend, dass man das zum Beispiel auch weiß. Oder ich habe es selbst schon ein paar Mal erlebt, dass halt, dass Antidepressiva verschrieben werden, obwohl aber nicht wirklich unter Anführungszeichen eben die Indikation dafür da ist. Sondern es gibt aufgrund dieser Hormonumstellungen kommen eben diese Symptome.
Ja. Und die verschwinden dann wieder, oder?
Man müsste es anders eben. Ich kann nicht mit dem Antidepressiva unbedingt wirken, wenn eben die Hormone nicht wissen, was, also wenn der Körper einfach eben diese Hormonschwankungen hat. Das heißt, die müsste halt, eben, wir haben jetzt ja mehr oder weniger Hypothalamus, Hypophyse, das sind zwei Zentren, die im Gehirn sitzen, und dann eben die Eierstöcke, die eben an unserer Hormonproduktion für einen regelmäßigen Zyklus mitwirken. Das heißt, die müsste unterstützen.
Das heißt, es ist eigentlich, also die Symptome wären vielleicht reduziert, aber genau. Eigentlich bräuchte es was anderes.
Genau. Also so ein bisschen wie wenn ich sage, ich müsste eigentlich, meine Bauchspeicheldrüse arbeitet nicht mehr so bezüglich Insulinausschüttung. Mhm. Ja. Mhm. Und anstatt, dass ich aber jetzt das entsprechende Medikament gebe, ja, gebe ich dir Schilddrüsenmedikamente. Aber so auf die Art. Ja. Also ich kann vielleicht die Symptome etwas minimieren, aber ich behandle nicht die Ursache. Also das heißt, ich muss eben da schauen, weil es eben...
sehr spannend. Ja.
Genau. Und okay. Da ist es halt dann eben, dass man jetzt schauen muss, wie gesagt, die Symptome oder eben die Hormone fallen ja nicht schön kontinuierlich ab, dass ich sage, eben irgendwann ist es halt dann vorbei und schon Schritt für Schritt, sondern wir haben halt immer wieder diese sogenannten Schwankungen. Ja. Und du kannst eben, die Zyklen werden auch in den Wechseljahren dann unregelmäßiger, kürzer, länger. Auf einmal wird die Menstruation kürzer, es sind auf einmal nur mehr vielleicht 2 Tage, aber dafür intensiver. Oder ich habe einmal meine Zykluslänge variiert, wo ich vorher vielleicht immer so plus minus 2-3 Tage hatte und jetzt auf einmal sind es einmal 7 Tage Unterschied, einmal 10 Tage, einmal nur 3 und so. Also das sind alles so Anzeichen. Und dadurch ist es halt auch manchmal so schwierig, weil wann habe ich diese Anzeichen und wie sind gerade meine Hormone? Und dann kommt ja auch dazu, dass ja dann auch vielleicht meine Stimmung oder mein Essverhalten eben nicht nur durch meine Hormone bestimmt wird, sondern ja auch so durch meine Umwelt, sage ich jetzt mal, oder durch eben meinen Alltag, meinen Job, meine Familie, Beziehung etc. Ja. Und das macht es halt dann auch, glaube ich, immer wieder auch so schwierig und herausfordernd, da jetzt da adäquat zu reagieren oder das auch vielleicht adäquat zuzuordnen. Also warum?
Ja, ich habe jetzt, du meinst zum Beispiel, ich habe jetzt ein gesteigertes Verlangen nach, was weiß ich, Schokolade oder irgendwie sowas. Und vielleicht ist es wegen den Hormonen, aber ich denke mir, ich habe gerade Stress oder ich kann mich gerade nicht zügeln, denken ja dann viele. Oder ich bin disziplinlos und ich mache da was falsch.
Genau.
Und es liegt an mir, aber eigentlich liegt es an den Hormonen.
Genau. Und das ist halt eben auch so dieses, ich erkläre dann oft, oder eben dieser Zusammenhang, wenn ich nicht so gut schlafe, kann sich unser Körper nicht die Energie holen, jetzt runtergebrochen, die er halt bräuchte oder die er sich normalerweise holt im Schlaf. Das heißt, wie hole ich mir die Energie am nächsten Tag? Mittels Essen. Ja? Wenn ich jetzt aber eben nicht dran denke, okay, ich schlafe jetzt eigentlich schlechter und eben das vielleicht auch auf Stress abtue oder so, dann habe ich wieder dann vielleicht möglicherweise so Essanfälle, weil ich halt die Energie brauche. Und dann haben wir vielleicht auch wieder so eine Spirale. Okay, jetzt habe ich schon am Vormittag zur Schokolade gegriffen oder zu, weiß ich nicht, Wurstsemmel oder was auch immer. ich bin schwach. Ja, und dann steigert sich das wieder so.
Naja, und weil ich hier im Wechsel leichter zunehme, denken sich viele.
Genau.
Muss ich ja weniger essen, also muss ich mich zusammenreißen und eigentlich mich zügeln. Wieder.
Genau.
Das nehme ich ja endlos zu jetzt.
Genau, das ist so dieser Gedanke. Ja. Und eben auch, was du vorher angesprochen hast bei deinen fünf Wörtern oder Aspekten, die dir einfallen, wo ja oftmals eben diese Empfehlung ist von wegen, boah, jetzt unbedingt weniger essen. Mhm. Ja? Weil alles, was du jetzt zunimmst, wirst du nie wieder los. Ja?
Wie ist das?
Jein. Es verändert sich unser Energiebedarf. Ja? Das ist aber grundsätzlich mit dem Alter auch zusammenhängend, sage ich jetzt mal. Aber ich darf halt, also ich finde das immer ein bisschen fraglich. Einerseits empfehlen wir eben dann, also Frauen im Wechsel Krafttraining zu machen, um eben die Muskelmasse zu erhalten, beziehungsweise eben bestmöglichst sogar noch aufzubauen, auch hinsichtlich einem möglicherweise Osteoporose-Risiko, also meinem Knochen Gutes zu tun, was auch wiederum dieses Osteoporose-Risiko zusammenhängt mit dem Östrogenabfall, was eben mit dem Knochenstoffwechsel zusammenhängt. Also ja, aber ich kann halt nicht sagen, okay, beweg dich mehr,
und
isst weniger.
Ja, es passt nicht zusammen.
Weil was wird dann passieren, hatte ich erst letzte Woche in meiner Praxis. Ich gehe öfters trainieren, ich mache wertvolles Krafttraining, was jetzt nicht heißt, dass Ausdauertraining nicht wertvoll ist, aber eben, ich überwinde mich vielleicht dazu und esse aber viel zu wenig und sehe dann, wie es dann oft heißt, ich sehe nichts. Ja?
Ja.
Es tut sich nichts. Ja. Und das ist halt das, und wir wissen es ja beide aus unserem Praxisalltag, wie oft ja die Menschen gar nicht ausreichend essen. Ja? Und jetzt sage ich auch noch, okay, du isst vielleicht eh nur mehr zwei Mahlzeiten und da musst du jetzt auch noch vielleicht was wegstreichen. Ja, wie soll das funktionieren?
Also gerade Frauen, die ein Thema haben mit ihrem Körpergewicht, weil sie das Gefühl haben, ich bin zu dick, zu sonst was, die essen oft zu wenig. Und dann kommt der Wechsel und dann denke ich mal, jetzt muss ich noch weniger essen. Ne?
Genau.
Und das kann dann zum Kreislauf führen, der überhaupt nicht gut ist, weil der Körper speichert ja dann umso mehr. Ich nehme an, dass mit dem Wechsel so weitergehen,
natürlich,
wie
und
auch
dann,
vorher.
Genau, und dann müssen wir mal noch dazu bedenken, eben, ich habe jetzt ein paar Symptome angesprochen, was eben auftreten kann. Und das ist dann schon die Sache, wie sehr stressen mich die dann möglicherweise oder eben, wie sehr beeinträchtigt mich das auch in meinem Alltag. Ja? Mhm. Und eben, dann ist wieder die Sache, wie möglicherweise gehe ich damit um, wie kompensiere ich das? Ja? Wenn ich eben so reizbarer bin und ich soll es mir vielleicht bis hin zu Wutanfällen habe und so vielleicht gar nicht mich so kenne oder eben mein Umfeld mich so nicht kennt, dann kann es natürlich sein, dass da vielleicht ein Konflikt entsteht. Und wenn ich wieder vielleicht gewohnt bin, Emotionen halt mit Essen zu beruhigen oder zu regulieren, greife dann auch wieder
zusammen.
Genau, also hängt das auch wieder zusammen. Ja. Mhm. Und eben auch dieses, dass halt auch, also ich setze da immer zuerst einmal an, wird einmal überhaupt regelmäßig gegessen? Wird ausreichend gegessen? Sind die Mahlzeiten so zusammengestellt, dass ich alles bekomme, was ich brauche, dass ich auch gesättigt bin? Ja. Also das sehe ich so oft, bei den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die gar nicht ausreichend essen oder eben dann Angst haben, nein, ich kann ja nicht so viel essen, eben weil immer dieses Gewichtsthema im Hintergrund ist.
Ja, also da merkt man, wie viel Einfluss das hat, oder? Die Schönheits- und Schlankheitsideale, dass das jetzt einfach ganz weitreichende Folgen hat, auch über das ganze Leben hinweg. Ja. Okay, also es geht darum, bitte streich nicht einfach was weg, weil du denkst, du bist im Wechsel und du musst jetzt weniger essen, sondern man muss sich auch da jetzt wieder das ganze Bild anschauen, einfach mal schauen, isst du prinzipiell mal genug, was ja viele, die eh schon Gewichtssorgen haben, nicht tun, vielleicht oder einseitig oder wie auch immer. Dann ist natürlich auch wichtig, generell, das sagt die Ellie auch immer, Krafttraining so ganz, ganz wichtig zu machen und zeigen auch aktuelle Studien wieder, wie wertvoll das ist für Personen. Das ist im Wechsel dann auch wichtig und da braucht der Körper ja auch wieder Energie. Ja.
Genau.
Ja. Mhm. Und wie ist das mit dem schneller Zunehmen? Weil du hast vorher gesagt, man verwechselt das oft mit Wassereinlagerungen.
Genau, also es kann eben sein dadurch, wie gesagt, dass ihr Progesteron ist das Hormon, das als erstes sinkt und wir sind eben das ist unser Entwässerungshormon. Das heißt, es kann eben dann sein, dass es zu einer, ich sage jetzt mal, gefühlten Gewichtszunahme kommt, was ja nicht heißt, dass es nicht eine tatsächliche Gewichtszunahme sein kann, aber einfach, weil wir halt ähnlich wie vor der Menstruation eben vermehrt Wasser einlagern. Mhm. Ja? Und dann ist halt auch wieder die Frage, wie reagiere ich auf das? Mhm. Ja? Mhm. Und wenn ich jemand vielleicht bin, die tagtäglich auf die Waage steigt und dann auf so eine Wassereinlagerung reagiert, kann es vielleicht wieder sein, ich verbiete mir zu essen oder ich kompensiere es gleich wieder. Mhm. Ja? Mhm. Also auch das kann wieder möglich sein. Und was wir halt eben aufpassen müssen oder worauf wir eben schauen können, warum wir eben auch darauf achten, dass wir eben das, warum Krafttraining auch zum Beispiel oder Bewegung natürlich generell, aber eben vor allem Krafttraining empfohlen wird, ist einerseits aufgrund der Osteoporose, aber natürlich auch, wir wissen ja, die Muskeln sind so unsere Kraftwerke, die eben Energie verbrauchen. Ja? Das heißt, je mehr ich davon habe, desto besser unter Anführungszeichen. Ja? Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Abgesehen davon.
Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, wenn ich zu wenig esse, ist es ja auch extrem schwierig, da Muskelmasse nachhaltig aufzubauen, oder? Weil Muskeln ja auch als erster hergenommen werden vom Körper. Genau. Der denkt also, sich, wie geil.
Und Energie. Und auch zu erhalten, ja. Weil da muss ich noch gar kein Training machen. Aber wenn ich eben nicht genug esse, wird der Körper oftmals zuerst einmal die Muskelmasse angreifen. Und nicht unbedingt die Fettreserven. Ja.
Was wir aber alle glauben, oder? Wir glauben, wenn jetzt einen halben Tag nichts ist, oder dann jetzt irgendwas macht, dass der Körper dann sofort das Fett abbaut, aber das stimmt eigentlich gar nicht.
Genau, das ist immer diese Milchmädchenrechnung, sage ich immer dazu, dass wir halt eben immer mit diesem Kaloriendefizit kommen und so. Aber ich muss halt dem Körper einmal ausreichend eben Energie geben und gut versorgen, diese Sicherheit herstellen für meinen Körper. Okay, ich bekomme jeden Tag meine regelmäßigen, sättigenden, ich sag jetzt mal ausgewogenen, nährstoffreichen Mahlzeiten. Und das bekomme ich jeden Tag. Und jetzt nicht nur 3 Tage, weil ich jetzt den Podcast gehört habe, sondern wirklich, und somit ist ja auch gerade Menschen, die lange Diät halten oder eben so das so verkopftes Essverhalten haben, wie es das du immer so schön sagst, die zügeln sie ja ganz oft oder eben haben diese Regeln. Das heißt, da geht's vielleicht 3 Tage gut oder 5 Tage oder 2 Wochen und dann fallen wir wieder zurück in, okay, das war jetzt zu viel oder so. Das heißt, ich muss ja mal meinem Körper diese Sicherheit bieten. Und wenn, dann schaut der von mir aus an und sagt, okay, jetzt geht's mir gut. Auf was greife ich jetzt zurück?
Ja. Letztens gab's auf Instagram einen Post von dieser Jamilia. Ich habe jetzt den, weißt du, wen ich meine?
Ja. Ich mir fällt jetzt auch nicht ein.
Und in diesem Post hat sie darüber gesprochen, dass sie Osteoporose hat.
Ja.
Wegen ihrer Essstörung, weil sie war Model, glaube ich. Ich glaube, sie war Model oder so. Und hat ihr halbes Leben einfach viel zu wenig gegessen und hat jetzt mit was, Ende 30 oder was? Osteoporose. Kannst du das nochmal erklären, wie das zusammenhängt und warum da gerade Essen einfach auch wichtig ist?
Also grundsätzlich.
Dann auch für uns später.
Ja. Also grundsätzlich, Osteoporose ist ja ist eine Erkrankung der Knochen, beziehungsweise eben unsere Knochendichte sinkt. Ja? Und wenn natürlich jetzt die Knochen nicht mehr so dicht sein können, die leichter brechen. Oder eben wir haben ein höheres Frakturrisiko, wie man dann so schön sagt. Früher war das oftmals verbunden mit so einem, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, klassischen Oberschenkelhalsbruch. Also ich weiß, das hat meine Uroma auch gehabt. Und jetzt nicht per se, dass das immer auf Osteoporose zurückzuführen ist, aber bei ihr war es zum Beispiel so, ja. Und das heißt, wir müssen auf unsere Knochendichte achten, ja. Und da geht's eben einerseits um eben die Ernährung. Das heißt, dass ich halt auch schaue, von wegen Kalziumzufuhr etc. Aber eben auch Östrogen ist an unserem Knochenstoffwechsel beteiligt. Das heißt, wenn jetzt dann eben in den Wechseljahren das Östrogen sinkt, ist es eben auch, dass man auf den Knochen Acht gibt, weil eben dann dadurch auch wiederum die Knochendichte sinken kann. Das heißt, man schaut dann auch, eben weil ich vorher Hormonersatztherapie angesprochen habe, man weiß zum Beispiel aus Studien und eben die Leitlinien empfehlen das auch oder sagen eben, das ist Evidenzgrad 1, 1a, dass eben eine Hormonersatztherapie für eben zum Beispiel Osteoporose wirken kann oder das Osteoporose-Risiko senkt. Ja. Mhm. Und was jetzt bei ihr oftmals ist, oder eben wenn jetzt eine Essstörung vorliegt, ist ja auch so, dass manchmal der Körper ihm sagt, okay, ich habe nicht mehr genug Energie. Mhm. Also kommt ja auch der Zyklus, die Hormone eben durcheinander. Ist absolut, ja ganz oft, ja, dass bei essgestörten Personen eben ja dann die Menstruation ausbleibt. Mhm. Weil ja der Körper ihm sagt, okay, ja, ich habe ja gar nicht mehr genug Energie vorhanden, ja, wie soll ich jetzt auch noch eben diese Hormonproduktion aufrechterhalten? Und das kann sich halt dann wirklich auswirken, dass halt, ja, dass man vielleicht mit 20, 22 oder halt wie sie jetzt mit Mitte 30 oder Ende 30 Osteoporose hat. Ja,
ja, ja.
Und genau. Und
das sagt uns, ich habe das noch nie gehört. Mhm. Also das, also total arg, ich finde das total heftig, wie wichtig Essen einfach ist. Also ich meine, das ist jetzt aber was das für Folgen haben kann, diese Schönheits- und Schlankheitskultur, was das alles mit uns machen kann. Ja. Also echt heftig.
Mhm. Und vor allem natürlich jetzt, ich muss ja vielleicht gar nicht bis hin zu einer Essstörung haben, aber wenn ich jetzt sage, so eben die verschiedensten Diäten und eben ich schränke meine Nahrungszufuhr ein, ich schränke meine Nahrungsenergie ein, ich streiche möglicherweise irgendwelche Lebensmittelgruppen, weil sie per se als schlecht hingestellt werden, dann kann es halt sein, dass ich sage, okay, ich nehme ja gar nicht mehr genug Nährstoffe auf, um eben nicht jetzt nur den Knochen gut zu versorgen, sondern halt allgemein die verschiedensten Abläufe im Körper zu unterstützen und eben den Körper gut zu versorgen. Das ist eben das, was immer so hinten, also was wir nicht mitbedenken. Ja, das finde ich total traurig eigentlich. Ja.
Ja, voll. Und man muss dazu sagen, eine Essstörung haben oder nicht haben, ist ja nicht schwarz-weiß, sondern die meisten Personen, die, so ist wie beim Alkohol so, oder? Ja. Bevor ich Alkoholabusus oder abhängig bin, habe ich davor schon eine gestörte Beziehung zu Alkohol und ich gebrauche ihn und so weiter. Und beim Essen ist es dasselbe. Und ganz viele Frauen haben zwar keine Essstörung an sich, aber ein gestörtes Essverhalten. Genau. Und das wirkt sich ebenso aus. Ja.
Genau.
Okay, was können wir, haben wir alles erwähnt, was wichtig wäre? Weil dann würde ich sagen, wir fassen das zusammen mal und schauen.
Ich glaube, also es gibt sicher nur genug anderes, was man noch besprechen könnte.
Absolut.
Aber eben, also eben von, ich sage jetzt nur kurz, bis wir Schlafhygiene natürlich auch wichtig. Ja?
Ah ja, natürlich.
Aber halt
natürlich
auch von Hitzewallungen, wie kann ich damit auch gut umgehen? Da könnte man mit Ernährung zum Beispiel auch helfen. Oder eben, wie gehe ich auch damit um, von wegen, was für Materialien zum Beispiel habe ich bei meiner Kleidung an oder so, ja. Oder eben, wie geht's mir allgemein mit, okay, jetzt stehe ich da und habe vielleicht eine Hitzewallung und bin schweißgebadet oder so, ja. Also, aber wir haben einiges oder vieles abgedeckt. Was mir jetzt gerade noch einfällt, eine Sache möchte ich noch sagen. Und zwar nämlich, weil wir über diese Gewichtszunahme gesprochen haben. Und viele berichten dann, sie haben auf einmal um den Bauch zugenommen, ja. Und da ist noch was, so eine wirklich, also das zeigt für mich, was für ein Wunderwerk unser Körper ist, weil wir können eben dieses Östrogen, also das sind drei verschiedene Östrogenarten, aber eben können wir unter anderem eben im Eierstock produzieren, in der Nebenniere und in den sogenannten Adipozyten, also in Fettzellen. Mhm. Und wenn jetzt eben im Wechsel auf einmal, ja, ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will, wenn eben im Wechsel die Eierstöcke nicht mehr das tun, was sie halt tun sollen, dann ist halt das ganze System etwas unter Stress sozusagen oder einfach eben gerät aus dem Ruder. Und der Körper sagt, na Moment, ich kann ja auch Östrogene in Fettzellen produzieren. Also lege ich möglicherweise ein paar mehr Fettzellen an, um halt mehr Möglichkeiten zu haben, Östrogene zu produzieren.
Wow.
Genau, es ist, finde ich, unglaublich schlau.
Ja, unser Körper, oder? Wahnsinn.
Was der macht. Wir finden es, ich sage dann immer so, wir finden es halt semi-optimal, weil wir halt so erzogen sind und jetzt so sozialisiert sind, dass halt ein Bauch sowieso was Furchtbares ist. Also bitte nicht meine Aussage, aber das ist halt, was wir oft glauben.
Wir sind pro Bauch.
Ja.
Wir sind neutral Bauch so.
Ja. Und eben einfach das eben, und wir finden es halt semi-optimal. Und aber wenn man mal, finde ich, dahinter kommt.
Ja, voll krass.
Ich meine, ich muss immer noch nicht gut damit sein in dem Sinn, aber wie cool unser Körper ist, dass der halt versucht, sich selbst da zu helfen. Ja?
Also das ist heißt, wenn ich in einen Wechsel komme und mir denke, boah, auf einmal lege ich da am Bauch zu, dann ist das nicht so ein, oh mein Gott, ich nehme jetzt gleich bei jedem Bissen zu, den ich esse und ich muss mich jetzt zügeln, sondern kann auch so ein Gedanke sein wie, wow, okay, mein Körper versucht da gerade was zu kompensieren.
Genau.
Und
vielleicht ist auch so ein bisschen als möglicherweise so als Hinweis zu sehen, weil ich vielleicht noch nicht dran denke, weil ich bin 40 oder 42 oder was auch immer, oder wie alt auch immer, aber eben, ich habe noch nicht diese Connection dazu, aber dass ich mir schon überlege, okay, eigentlich, der versucht mir gerade eigentlich was zu sagen. Ja?
Ja.
Was jetzt bitte auch nicht heißt, okay, ich soll das jetzt alles eben ignorieren. Ja? Aber eben, ja, mein Körper will mir eigentlich was sagen und ich sollte bestmöglichst zuhören und halt unterstützen.
Ja, super spannend. Ah, danke für die vielen Informationen. Fassen wir das mal zusammen. Wie fasst man das denn zusammen? Also der Körper stellt sich um und braucht damit eventuell, verwendet Essen einfach dafür, um vielleicht, also ich verwende Essen, um zu kompensieren vielleicht, weil eben ich angespannter bin, weil ich gestresster bin, weil ich schlechter schlaf auf der einen Seite, also verwende ich Essen, um das zu kompensieren, aber auch der Körper selber versucht, hier was auszugleichen, weil eben das Progesteron-Level sinkt.
Östrogen, Progesteron, genau. Also einfach, weil die Hormone durcheinander kommen. Ja. Und eben einfach, wenn dieser Regelkreislauf nicht wie geschmiert funktioniert, eben wie es halt auch, weiß ich nicht, beim Auto oder beim Rad ist, wenn ich dann auch da irgendwie drinnen habe, dann werde ich auch nicht mehr so gerade fahren können.
Ja.
Also versucht irgendwie, das halt irgendwie...
Was für eine Metapher. Du hast dann auch da drin... Das wird jetzt meine neue. Manche Frauen haben schon den Achter drin.
Nein, aber zu sehen einfach, es läuft halt nicht mehr so rund. Mhm. Und dann können halt andere Systeme im Körper oder Abläufe halt einfach auch mit in unter Anführungszeichen Mitleidenschaft gezogen werden.
Ja, voll. Und auf der einen Seite kann es natürlich eine große mentale Herausforderung sein, über das haben wir jetzt gar nicht so geredet.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es eine physische Herausforderung.
Ja.
Und du hast aber auch gesagt, man kann über Ernährung da unterstützen, was das Schwitzen und Co. betrifft, aber auch die Hormonbalance betrifft.
Ja.
Ich meine, da ist es eh wichtig, zu einer Diätologin oder Diätassistentin in Deutschland zu gehen und sich da beraten zu lassen. Aber hast du so ein paar pauschale Tipps zum Schluss noch parat?
Also ich würde mal grundsätzlich sagen, Ernährung kann unterstützen, kann aber nicht alles ausmerzen sozusagen.
Ja,
also es gibt einfach auch dann den Deckel sozusagen oder die Grenze, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht mehr ernährungstechnisch irgendwie zu lösen oder damit kann ich mich nur unterstützen. Aber grundsätzlich, ich sage immer, der pauschale Aussage ist einmal, ausreichend zu essen, regelmäßig, sich natürlich auch Zeit zu nehmen dafür, bestmöglichst. Wir wissen, es ist so eine pflanzenbasierte Kost, zeigt eben unter Anführungszeichen bessere Wirkung oder eben eine positive Wirkung, also angelehnt an die mediterrane Kost, dass ich auch schaue, eben mit einzubeziehen, die sogenannten Phytoöstrogene, das sind eben pflanzliche Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs, die halt eben östrogenähnliche Wirkung haben. Das wäre sowas wie Soja, wie Rotklee, wie Leinsamen, Hülsenfrüchte haben das auch mit drinnen. Also da geht es um die Isoflavone unter anderem. Ja. Das heißt, das kann ich mit einbauen. Natürlich auch zu schauen auf meine Darmgesundheit, also abwechslungsreiche Lebensmittel, da halt auch zu schauen, also immer wieder bunt in dem Sinn esse. Ja, und eben natürlich auch, jetzt mal so Knochen, an die Knochen zu denken, von eben meinem, kalziumreicher Ernährung, wie gesagt, das bestmöglichst das Kalzium halt auch auf den Tag gut verteilen und jetzt nicht nur eine Mahlzeit dabei zu haben. Das wären jetzt ein paar so Stichpunkte, sage ich jetzt mal, oder Stichworte dafür,
Und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, das würde ich gerne nochmal reinholen hier, weil ich es auch total spannend fand, dass ich ja schon in der zweiten Zyklushälfte beginnen kann, meinem Körper auch bewusst Energie zu geben, oder? Wenn ich weiß, dass ich da zu PMS und dieses starke Schoko-Verlangen habe und,
genau.
und
unbedingt.
Das heißt, da kann ich dann schon anfangen, einfach ein bisschen mehr davon zu essen.
Genau. Ja.
Kann mich auch beraten lassen.
Genau, aber das ist ja eben, wo ich sage, ein bisschen dieses Körpergefühl halt zu bekommen. Eben, okay, mein Körper braucht jetzt was und nicht jetzt vielleicht rigide zu sagen, nein, ich habe jetzt gefrühstückt und ich muss jetzt mit dem bis zum Mittagessen auskommen.
Ja.
Sondern gerade in dieser Phase dann vielleicht eben dieses Gespür zu bekommen und sagen, ah, Moment, ich bin an Zyklustag, keine Ahnung, 23 oder 25. Ich bin jetzt nicht disziplinlos, wie es ja dann oft, wie wir glauben, sondern mein Körper braucht was. Ja? Und das hat dann auch entsprechend mir zu geben. Ja.
Ja, da kann Mitschreiben sicher auch ein bisschen helfen, oder? Sich zu beobachten, mal zu schauen,
genau.
wie sieht es denn aus mit den Gelüsten?
Genau. Also das würde ich sowieso grundsätzlich auch empfehlen, egal, sag ich mal, wie alt man ist, einmal so eine Art Zyklus-Tracking eben zu machen. Ich kann dafür eine App verwenden, gibt es kostenlose Versionen, aber ich kann eben das einfach auch von Zettel machen. Bestmöglichst über 3 Monate, dass ich so eine Tendenz mitbekomme. Eben, okay, wie geht's mir? Also im Zyklustag 1 ist immer der erste Tag der Menstruation und dann schreibe ich eben mit. Ja? Und dann schaue ich einfach eben, wie lang ist mein Zyklus überhaupt, wie geht's mir, wie ist mein Energielevel, wie ist meine Stimmung. Eben merke ich, ich brauche jetzt irgendwie mehr Schlaf oder ich brauche mehr Ruhe, ich bin gereizter, eben ich brauche mehr zum Essen. Also da, oder ich bin eben auch bei der Bewegung, wann bin ich voll leistungsfähig und wann merke ich, bin ich nicht mehr so eben so leistungsfähig. Ja. Und das kann, wie gesagt, egal und wie alt man ist, ist es immer gut da, weil das ist so ein wertvolles Tool, das man dann hat. Also für mich hat das so viel auch geändert, zu wissen, okay, warum bin ich heute gereizter? Ja? Oder warum eben habe ich mehr Hunger oder
Mehr Energie.
Oder mehr Energie, genau. Also es muss ja nicht alles ins Negative eben gehen.
Ja.
Und das ist mir vielleicht auch noch wichtig, beim Wechsel oder bei den Wechseljahren zu sagen, die sind nicht furchtbar per se. Das ist nichts, oh Gott, mein Leben ist vorbei oder so, sondern das kann wirklich eben eine wunderbare Zeit sein, wo ich mich selbst auch nochmal neu kennenlerne, wo ich meinen Körper kennenlerne und wo ich halt das vielleicht auch so als eine schöne Lebensphase wahrnehmen kann.
Mhm.
Ja. Also ich sage immer so, herausfordernd und wunderbar darf es sein.
Das waren wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank, Katharina.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia_fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.